Ich habe nochmal dieses Bild eingeblendet. Das ist ein Bild, womit wir aufgewachsen sind, nämlich mit dem Gern Grenzen. Und wie wir jetzt in den letzten Tagen verstanden haben, ist das ein Bild, was vielleicht in den nächsten 15 Jahren so nicht mehr weiter existieren wird. Das Thema dieser Debatte ist die Auflösung der Nationalstaaten, die Somalisierung, ein Stichwort. Es gibt kein Referat, es gibt Gedanken. Ich möchte bitten, zunächst Reinhard Schulze nochmal ganz kurz die Gedanken aufzugreifen, die bei ihm aus meiner Sicht darauf hinauslief, dass die Nationalstaaten, wie wir sie hier sehen, am Ende sind. Sehr plakativ habe ich das jetzt gemacht.
Ja, plakativ kann ich es auch nur darstellen. An sich ist das Problem, was wir hier diskutieren, hochkomplex. Und Komplexitätsreduktion führt zur Verfälschung. Und bei wie vielen Milliarden Menschen leben heute? 7 Milliarden sind es, oder 8, weiß ich gar nicht. Wenn Sie sich vorstellen, dass jeder Mensch seine eigene Lebenswelt hat, in der er seine eigenen Begründungen durchführt, warum und wie er oder sie lebt. Und das multiplizieren mal 7 Milliarden, 8 Milliarden, dann haben Sie eine Mindestzahl von etwa 80 Milliarden Interpretationsmöglichkeiten menschlichen Handels, was es heute so gibt. Und das zu vereinfachen mit schematischen, plakativen Begriffen, ist meines Erachtens verderblich. Und ein Problem, was sich auch gerade heute zeigt, ist, dass die Politik und die politische Interpretation sozialer Wirklichkeit mit solchen Vereinfachungen lebt. Mit solchen Vereinfachungen lebt, notwendig lebt, um überhaupt so etwas wie eine Steuerung politischer Verhältnisse in einem bestimmten Staat durchführen zu können. Und mit dieser Vereinfachung aber erfolgt so etwas wie ein Ignorieren von sozialer Wirklichkeit. Nun war es lange Zeit so, dass es eine Art von Hierarchie gab. Wir haben die politische Ebene, die öffentliche Ebene, mit der auch in der arabischen Welt Herrschaft, auch Verwaltung ausgedrückt wurde, auch wirtschaftliches Handeln begründet wurde, und darunter dann die Bevölkerung, die sich irgendwie privat verhielt, aber wo keiner mehr genau hingeguckt hat, was sie eigentlich so tun, wie sie leben. Und in den letzten 10 Jahren hat sich hier ein fundamentaler Wandel abgezeichnet, allgemein in der arabischen Welt, aber auch darüber hinaus, wo Geltungsansprüche von Teilen der Bevölkerung erhoben wurden, die sich gar nicht mehr im politischen Feld abbilden und wo auch gar keine politischen Steuerungsmechanismen mehr existieren, die sich zu Wort gemeldet haben, indem sie auf die Straße gegangen sind, Plätze besetzt haben, Straßen besetzt haben und dort sich selbst inszeniert haben als Menschen auch in dieser Welt. Die Unfähigkeit der politischen Ordnung, sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen und zu sehen, was eigentlich da für eine Bevölkerung da ist, hat dann dazu geführt, dass letztendlich eine Art von, man kann es Aporie nennen, also eine Art von Unfähigkeit, adäquate Handlungsmuster gegenüber diesen sozialen Welten zu entwickeln, die sich da emanzipiert haben. Ein für mich wirklich schönes Beispiel war jetzt das, was Ulrich Lübken auch gesagt hatte zu Teheran, man könnte es auch für Ägypten erwähnen, wo die Bevölkerung plötzlich erstaunt ist, meinetwegen der Tischler oder jemand anderes, was es noch für Menschen in dieser Gesellschaft gibt, in der man da noch lebt. Da gibt es noch Menschen, von denen ich nie gehört habe, dass sie existieren. Auf dem Tahrirplatz in Kairo bei den Demonstrationen am 2. Februar 2011 waren die Demonstranten erstaunt, dass sie plötzlich von Menschen angegriffen worden sind, von denen sie nie gehört haben, dass sie überhaupt existieren. Und das ist eben ein Kennzeichen, dass sich heute Menschen auf der Straße öffentlich zu Wort melden, die bislang eigentlich völlig marginalisiert gewesen sind, die nie in der Öffentlichkeit aufgetreten sind, wo es auch nie eine Art von politischer Governance gegenüber diesen Menschen gegeben hat. In Ägypten sind es etwa 40% der Bevölkerung, die nie an diesem Staat partizipiert haben, die nie in die Solidaritätsleistung des Staates eingetreten sind. Insofern hat die Politik hier ein Problem, weil die Politik der sozialen Wirklichkeit hinterherhängt. Diese Differenz, die soziale Wirklichkeit entwickelt sich viel, viel schneller, als die politischen Vorstellungen der Ordnung darauf reagieren können. Und das ist nicht nur in der nationalen, lokalen politischen Ebene, so, sondern auch auf der internationalen Ebene. Das heißt, auch internationale Institutionen, die versuchen, so etwas Art wie eine Governance zu entwickeln, gegenüber solchen Problemfeldern, wo sich dann Menschen wie in Tschetschenien oder in anderen Ländern zu Wort melden, nicht mehr möglich ist. Weil es auch nicht mehr sozusagen keine entsprechenden Ordnungsmechanismen mehr existieren, mit denen klarzukommen. Das ist nicht ein Problem der Somalisierung, also nicht eine Perspektive, die man als negativ interpretieren muss, sondern erstmal als ein Problem derjenigen, die bisher die Governance für sich in Anspruch genommen haben, die geglaubt haben, dass der Staat, der Zentralstaat, in der Lage ist, das, was die Bevölkerung tut, einigermaßen handhabbar zu regeln. Und das können sie eben nicht mehr. Das heißt, die Raison dieser Staaten schwindet zugunsten eines neuen Konsenses. Und dieser Konsens ist aber nicht mehr der Konsens der Gesamtbevölkerung eines gegebenen Staates, sondern der Konsens von kleineren Gruppen. Die Partikularisierung, also die Teilung der Interessen, die Teilung des Konsenses führt dann dazu, dass sie verschiedenste kleine Gemeinschaften haben, die ihre Sinn, die Sinnstiftung von dem Ort erziehen, an dem sie sind, von den Beziehungen, von der Verwandtschaft, von allen möglichen Arten von Bindungen, die da sind. Aus dieser Raison entwickeln sie dann die Vorstellung, dass es gut so. Das trifft vor allen Dingen, das zeigt sich auch in vielen arabischen Ländern, die Staaten, in denen kein, und jetzt muss ich Jost Wirtz zitieren, der mir das in dem Bus gesagt hat, glaube ich, die nicht keine Corporate States sind. Also das, was Aldous Huxley so schön beschrieben hat, in The Brave New World. Also Staaten, die sich leisten können, die Bevölkerung einfach konsumieren zu lassen. Die einfach nur noch über den Konsum existieren. Und nur noch im Konsum funktionieren, so wie im Golf, in Kuwait oder in Katar oder in anderen. Wo also der Zusammenhalt einfach nur noch über die Marktteilnahme erfolgt. Ja. Wir haben die großen Mall, wir haben große Einkaufszentren und das genügt es. Und solange der Staat all das garantiert, funktioniert das Zusammenleben hervorragend. Das heißt, die Staaten werden immer mehr davon abhängig, dass sie noch existieren, dass sie über die genügende ökonomische Ressourcen verfügen, die die Marktteilnahme und den Konsum der Menschen am Markt ermöglichen. Je weniger nun diese Konsumfähigkeit aber wird, je kleiner die Möglichkeit wird, die Menschen, sich ihr Leben zu erkaufen auf dem Markt, in den Malls und wo immer, desto geringer wird dann auch die Einsicht dieser Menschen zu sagen, ja, der Staat, den brauchen wir überhaupt noch. Und das ist in Ägypten ein typisches Beispiel dafür, da haben sie Leute, die 40% der Bevölkerung in Ägypten kann sich einmal im Monat einen Hamburger leisten. Einmal im Monat. So viel Geld verdienen die, dass sie das einmal im Monat machen. Und die können natürlich nicht mehr am Markt teilnehmen. Die fallen vollkommen aus. Ich habe mal eine sehr interessante Statistik mir angeguckt über eine internationale Werbefirma, die gefragt hat, lohnt es sich in Ägypten Werbung zu machen? Und die kam zum einen sicher gesagt, nee, die Marktteilnahme in Ägypten ist so schwach, dass sich die Investitionen in der Werbung nicht lohnen würden, um überhaupt eine Art von Konsum zu mobilisieren, der dann die Waren auch entsprechend an Mann oder die Frau bringen würde. Das heißt, ein ganz entscheidendes Kriterium für die Sicherheit und die Existenz, die Rationalität von Staat, ist die Möglichkeit der Menschen, an dem, was global als Markt definiert wird, teilzunehmen. Und je geringer diese Möglichkeit wird, je geringer also die Partizipationsmöglichkeit an solchen Lebensprozessen ist, desto geringer wird auch die Einsicht dieser Menschen, dass der Staat, der ihnen eigentlich diese Möglichkeiten mit garantieren sollte, überhaupt notwendig ist.
Aber darf ich kurz unterbrechen? Dieses, was du jetzt beschrieben hast, das ist nicht neu, das mit dem Hamburger. Das war in den letzten 20 Jahren, in den 30, 40 Jahren auch. Die Grenzen haben sich nicht geändert. Das hat eine Partikularisierung eigentlich immer gegeben. Jetzt die Frage ist, wo ist die Partikularisierung so stark, wo sind diese Sinnnischen oder Sinnprovinzen plötzlich so eigenständig und was führt dazu, dass eben dieser Staat auseinanderfällt?
Das ist, glaube ich, ein Phänomen der Globalisierung, definitiv, weil bis vor 30 Jahren in Ägypten niemand auf die Idee gekommen wäre, einen Hamburger zu kaufen. Und das heißt, dass man ging Falafel kaufen, man ging also dorthin, wo was man hatte. Man hat in der Armutsgesellschaft, man konnte sich mit den Nüssen ernähren, die verkauft wurden auf der Straße, man konnte sozusagen auch die Falafel kaufen, man konnte in der armen Gesellschaft irgendwie so existieren. Aber der Impuls hinzugehen, zu sagen, nein, mir genügen jetzt diese Nüsse nicht mehr, die ich hier mir täglich kaufen kann, ich will einen Hamburger haben. Das heißt, ich will am globalen Konsum teilhaben. Ich will auch einen Nachteil haben. Ich will auch sozusagen Symbole haben dessen, was der globale Markt darstellt. Das ist das Neue und das ist halt eben in der arabischen Welt typisch. Da gibt es ja einen 10-jährigen Gap, Globalisierungsgap. In den frühen 90er Jahren beginnt es in Westeuropa, ab 2001, 2002 eigentlich erst in der arabischen Welt. Dort haben sie dann diesen Boom, diesen Globalisierungsboom, der dann einsetzt, wo dann Marktstrukturen sich vollkommen geändert haben. Und gerade in der Zeit werden Leute sozialisiert, die 20 Jahre alt sind, deren Konsumerwartung, deren Lebenserwartung, deren Lebenspläne unmittelbar damit verknüpft worden sind, zu sagen, wir wollen an diesem globalen Geschehen teilnehmen. Wir wollen genauso sein wie in Europa oder in Amerika oder selbst in China, wo das ja noch viel schneller gegangen ist. Und dass dieser Möglichkeitsraum so begrenzt ist, das hat es dann natürlich ein ganz großes Problem. Staaten, die den Menschen die Konsummöglichkeiten zur Verfügung stellen, garantieren, Saudi-Arabien oder andere, die stehen vor diesem Problem noch nicht, weil solange diese Lebensmöglichkeitsräume existieren, die man sich über den Konsum finanzieren kann, wo man genügend Einkommen hat, um irgendwas, selbst eine Ehe finanzieren zu können, da steht der Staat nicht in der Kritik. Aber dort, wo der Staat das nicht mehr garantiert, dort steht der Staat in der Kritik, dort verliert er einfach seinen Sinn. Und es ist eben nicht eine Symbolisierung in dem Sinne, dass es da ein Negativkonstrukt entsteht, sondern es entsteht eine völlig neue soziale Ordnung, deren Bewertung, wie wir sie heute perspektivisch machen, natürlich nicht aus einer konservativen Haltung, ja der Nationalstaat ist das Richtige, erfolgen sollte, sondern auf der Frage erfolgen sollte, was ist das Gute und das Nützliche für die Menschen vor Ort? Was ist sozusagen die optimale soziale Organisation unter den Bedingungen, wie sie heute ökonomisch oder sozial in der arabischen Welt existieren? Und einer in Beirut hat mir jetzt gesagt, als ich letztens in Beirut war, warum reden wir eigentlich immer von den Staaten? Libanon, da glaubt sowieso keiner mehr, dass das ein Staat ist, aber trotzdem funktioniert der Libanon. Syrien, warum soll Syrien, was ist denn Syrien? Syrien ist Scham, was ist Scham? Der Begriff wird absolut aufgewertet im Augenblick, sowohl bei den Islamisten wie bei den anderen. Scham ist nicht mehr ein Staat, sondern eine Landschaft. Und man geht weg von der Vorstellung, wir brauchen etwas wie Staaten, wir brauchen etwas wie kulturelle Landschaften, in denen wir uns bewegen können, wo wir auch unsere Beziehungen aufnehmen können, wo wir heiraten können, wo wir unsere Geschäftsbeziehungen entwickeln können. Und meinetwegen, wie einer in Libyen gesagt hat, auch eine Art von übergeordnete Institution, der man auch vielleicht Steuern abtreten kann, sofern sie also nicht sofort Militär oder Korruption macht, sondern sofern diese übergeordnete Institution
das gleiche,
auch Form von Sozialleistungen anbietet.
Das gleiche könnte man auch über Italien sagen. Es funktioniert, aber es ist kein Staat. Jetzt hat diese Debatte Uli Tirtner angeregt und ich habe schon gesehen, Uli, du hast die Hand aufgesteckt. Hast du vielleicht eine andere Perspektive?
Nein, ich finde das sehr erhellend und damit kann man auch extrem viel erklären, was für mich immer so im Dunst und im Nebel lag. Also das ist extrem hilfreich um Realität. Das sind ja die Muster, denen man begegnet, wenn man da als Journalist durch die Gegend stolpert. Das ist damit erklärbar. Aber ich glaube, es gibt auch noch andere Phänomene, die drohen auf der Strecke zu bleiben. Das eine ist das, was Rolf Zorn gesagt hat, die Bedeutung der Megastädte. Also das ist etwas, wo sich nämlich dieser Konsum, dieses Konsumgebaren und wo sich also bestimmte abgegrenzte Gruppen der Bevölkerung staatsähnliche Konstrukte schaffen. Also die Metro in Teheran wird ja nicht vom iranischen Staat gemacht. Die Teheraner Stadtverwaltung fragt nochmal nach, ob das mit finanziert wird, aber das wird von Teheran gemacht und die Finanzierung, also der Anteil der Steuern in Teheran ist wesentlich höher als noch in anderen großen iranischen Städten, weil die städtische Bevölkerung bereit ist, Abgaben zu leisten. Also ein Hausbesitzer zahlt für 20 Stockwerke, für 19 Stockwerke, ein Haus, also ein Wohnungsspekulant zahlt für 19 Stockwerke Steuern, wenn er ein 20 Stockwerke hohes Haus baut, weil er weiß, das Gemeinwesen Teheran wird funktionieren, da kann die Stadtverwaltung ruhig 2-3 Millionen Dollar bekommen. weil ich weiß ja, dass ich in 2 Jahren 5 Millionen Profit habe. Also die Stadt garantiert Ihnen das, nicht mehr der Staat. Das Problem der iranischen Wirtschaft ist, dass die Investitionssicherheit ausfällt und man nur noch in Boden und Geld und Gold spekuliert, weil man weiß, das sind Sachen, da kann man Renditen erzielen, da kann man von den Schwankungen des Weltmarkts leben, aber wenn man eine Fabrik baut, weiß man ja nicht, ob der Herr Rouhani in einem Jahr nicht gestürzt ist oder ob Subventionen, mit denen man das macht, oder die billigen Energieträger, man hat natürlich nur Fabriken in Teheran bauen können, in Iran bauen können, wenn es billig ist. Aber die Stadtverwaltung ist etwas Abgrenzbares, deshalb fühlt man sich auch als Teheraner, als Mashhadi, als Isfahani, also das, glaube ich, kommt dazu. Und dann kommt das Äußere als wichtiger Faktor noch. Die Amerikaner, also die US-Regierung, hat ja jetzt durch ihren Präsidenten erklären lassen, die Zeit der Aufteilung von Staaten ist vorbei. Das hat er im Zusammenhang mit der Krim gesagt. Also weil, ich glaube, dieses, das ging auch so ein bisschen gegen israelische Versuche, die Region aufzuteilen, dass man einfach sagt, wir sind dafür, dass die alten Staatsgrenzen beibehalten. Das hat für Irak eine enorme Konsequenz, weil die einzigen, die sich da selbstständig machen können, sind die Kurden. Sie könnten einen Staat bilden. Sie werden es aber nicht tun, weil die Amerikaner bisher noch kein grünes Licht gegeben haben. Also ich habe mit einem Kurdenpolitiker in der vergangenen Woche gesprochen, der sagte, ja, wenn die Amerikaner grünes Licht geben. Gleichzeitig sagt man, in Bagdad auch die neue Regierung wird erst feststehen, wenn das Verhältnis zwischen Iran und den USA geklärt ist, weil dann die Iraner sagen, welche Fraktion hier den Ministerpräsidenten stellen darf und ob wir die Fraktionen gegeneinander ausspielen oder ob wir da eine Einheitsfront erzwingen. Also das sind immer äußere Faktoren, die eine Rolle spielen. Und diese Familienunternehmen, das ist ein Zitat von Reinhard Schulze aus dem vergangenen Jahr, was ich sehr beeindruckend fand, die Familienunternehmen am Golf erfüllen ja amerikanische Erwartungen. Die halten den Ölpreis heute hoch, sie garantieren ihren Konsens, da sind die Amerikaner bereit zu schlucken, dass Frauen in Saudi-Arabien faktisch kein Auto fahren dürfen, dass man dort keinen Führerschein machen darf. Autofahren ist ja nicht verboten, sondern Führerschein machen ist für saudische Frauen verboten. Wenn da ein Polizist eine Frau finden würde, die würde, wenn sie fährt, die zeigt den internationalen Führerschein vor. Und wenn sie dann noch eine Schächer ist, dann hat er ein Problem, der Polizist. Sie kann sich auch, also deshalb können die Frauen ja da mal rumfahren und demonstrieren, ohne dass sie persönlich ein Risiko eingehen. Also das ist auch noch eine Form der Demonstration in Saudi-Arabien. Aber diese Familienunternehmen haben eben Systeme erzeugt, dass die in den Weltmarkt passen. Also die enormen Rüstungsimporte in den Golfstaaten, dieser Raketenabwehrschirm, der gegen ein völlig marodes Militär gebaut werden soll. Also die Amerikaner haben ja in Osteuropa versucht, einen Abwehrschirm aufzubauen und Putin war nervös. Jetzt wird man aber die Begründung, den Begründungskontext Iran nicht mehr vernehmen, sondern jetzt geht es ja, weil Russland wieder ein natürlicher Feind ist, darum, diesen Schirm gegen Russland zu bauen. Aber es ging natürlich darum, diesen Schirm am Rande, also an der Westgrenze, Russlands zu errichten. Und genauso wird am Golf jetzt solch ein Schirm errichtet. Das ist die sogenannte Sicherheitsarchitektur. Die entspricht aber amerikanischen Interessen. Und ich glaube, auch ein Punkt ist noch, dass die Reservewährung global, das hängt damit ja zusammen, weil jeder in der Region hat Dollars in der Hand. Also da wird man mit Schweizer Franken nichts, mit Euro ganz wenig. Man muss schon Dollar haben. Das ist das Erste, was ich immer mache. Ich tausche dort Euro gegen Dollar. Oder Franken gegen Dollar. Aber doch, ich gehe doch nicht mit Euros. Ein Taxifahrer würde mich ganz verstört angucken, wenn ich dem da irgendwie einen Franken in die Hand drücke, dann will er 10% aufschlagen. Und ja, das ist die amerikanische Währung, die Reservewährung global ist, die aber auch die heimliche Währung dieser ganzen Staaten ist, auch im Iran. Also fragen Sie einen Iraner nach der Tauschrate des Rials, er wird die nicht in Euro angeben, sondern in US-Dollar angeben. Die US-Währung wird durch den hohen Ölpreis gestürzt. Die Amerikaner, die früher einen niedrigen Ölpreis haben wollten, wollen jetzt einen hohen. Und sie wollen die Grenzen in der Region erhalten. Und für mich ist die Frage, wie korrespondiert das mit den schulzischen Parametern, um das mal so zu sagen. Also irgendwie passt das ja alles hervorragend. Substanziell ist alles vorhanden, selbst Pipelines.
Ja, ja. Nee, das ist klar.
Alles. Klar. Und wenn die Amerikaner sind jetzt noch sehr zögerlich. Die Israelis haben aus naheliegendem Interesse ein Interesse an der Aufteilung der Region, weil sie dann einen Staat Palästina bilden können außerhalb der eigenen Grenzen. Die Iraner wollen außerhalb der eigenen Grenzen Krieg führen, die Israelis wollen einen jüdischen Staat und die Palästinenser einen Bevölkerungstransfer nach Jordanien schaffen. Das geht nicht, es sei denn, Jordanien wird irgendwie Teil Syriens und Iraks. Schon ist man bei neuen Grenzen.
Aber jetzt ist, glaube ich, ein typisches Beispiel noch dafür gesagt worden, in welcher Verlegenheit eigentlich die internationale Politik steht. Die Politik reagiert politisch auf Situationen, die sind nicht politisch bewältigbar. Wenn man sich jetzt vorstellt, die Amerikaner diskutieren, ja, wie ist die Zukunft des Irakes, dann wird automatisch in territorialen staatlichen Kategorien gedacht. Das geht aber so an der Wirklichkeit vorbei, weil die Menschen eben nicht mit den Kategorien handeln, in denen sich die Politik bislang etwas wohlgefühlt hat und mit denen sie bisher operiert hat. Und dann kommen die Amerikaner an und versuchen dann irgendwelche strategischen oder auch lokalen Lösungen zu bringen, jetzt in Nigeria oder wo auch immer. Und es wird natürlich nicht funktionieren. Weil die Wirkungsmächtigkeit der alten Ordnungsbegriffe in der sozialen Wirklichkeit ist so gering geworden, dass Menschen völlig anders entscheiden, völlig andere Entscheidungsstrukturen entwickeln, als das, was sich die Politik bisher ausgedacht hat. Und es wird natürlich dann auch notwendig zu einer Zunahme von Gewalt kommen, weil der Staat versuchen wird, sein Selbstverständnis, dass er Staat ist und seine Politik, durchzusetzen, und das kann der Staat nur über Gewalt durchsetzen. Und er wird mit Gewalt auf seine noch eigenen Bevölkerungsgruppen reagieren, die ihrerseits dann darin wiederum ein Argument sehen werden, diesen Staat müssen wir bekämpfen und wir bewaffnen sie selbst. Und diese Logik muss meines Erachtens so durchbrochen werden, dass man sich schon überlegt und sagt, welche adäquaten Handlungsweisen gibt es eigentlich jenseits der Politik, um sozialen Frieden herzustellen? Ja, jenseits der Politik, jenseits des Denkens in Grenzen, jenseits des Denkens in Blöcken oder ähnlichen Dingen. Und wenn da die internationale Politik sich auch verständigen kann, zu sagen kann, wir befinden uns nicht mehr im Jahre 1954, 55, wir haben nicht mehr die alten diplomatischen Muster zur Verfügung, um solche Konflikte zu befrieden, sondern der soziale Frieden muss anders mitgesteuert und organisiert werden in den Ländern. Es müssen andere Instrumente entwickelt werden. Wenn sich da ein internationaler Konsens entwickeln würde, dann hätte man natürlich eine völlig andere Handlungsebene, auch dem Irak gegenüber, selbst Syrien gegenüber, als das, was heute da ist. Denn der syrische Krieg, den wir heute erleben, ist ja auch nur das Ergebnis eines völligen Versagens der Politik. Und es ist nicht ein Versagen der Bevölkerung. Die Bevölkerung ist ja nicht so blöd, dass sie sagt, wir wollen jetzt mal Krieg machen, sondern es ist einfach das Versagen der Politik, die nicht mehr in der Lage ist, Konflikte, wie sie in Syrien existieren, einigermaßen adäquat zu anpassen. Und sicherlich auch wirklich klassisch abgebildet in den Versagen der westlichen Welt angesichts der Chemiegeschichten da in Damaskus, dass dann innerhalb von 3-4 Tagen die Stimmung so umkippt, dass man dann letztendlich sagt, also Politik ist das Letzte, was wir brauchen. Und der tunesische Erfolg, um da noch anzuknüpfen an den Punkt, der tunesische Erfolg liegt auch letztendlich daran, dass die Eliten ein bon mot anerkannt haben, dass in Tunesien die ganze Zeit eine Rolle gespielt hat, in der grünen Politik. Es gibt keine Politik mehr, es gibt auch keine Politikerinnen und Politiker mehr. Denen ist nicht zu trauen, die brauchen wir nicht mehr. Sondern wir brauchen so eine Art von Rekonstruktion, von Interessensvertretung und Austausch von Interessen von unten nach oben. Und das hat es in Tunesien erstaunlicherweise geklappt, weil die eine relativ starke Zivilgesellschaft haben. Und da haben sie irgendwann mal die Eliten gesagt, okay, spielen wir mal mit, die spielen. Wie lange sie es mitspielen werden, na war. Aber immerhin haben sie es versucht. Und es könnte sein, dass auch andere Länder irgendwann mal einsehen, dass sie in den Modus der Politik umschalten müssen, dass sie ihre merkwürdigen Deutungswelten von dem, was ihre eigene Bevölkerung darstellen.
Ich würde gerne noch einen zweiten Punkt, den ich hatte als Anmerkung. Es geht nicht nur immer um Brot und Versorgung, sondern es geht auch um Partizipation. Das konnte man in Ägypten sehen, das konnte man in Syrien sehen. Die ersten Demonstrationsgruppen waren ja gebildet von Intellektuellen und wurden auch unterstützt von Teilen des Bürgertums, die durchaus unzufrieden waren mit dem, was sie in den jetzt existierenden politischen Systemen überhaupt auch ökonomisch machen. Also das hat ja in Ägypten unglaubliche Beispiele gibt. Der Vertreter, glaube ich, von Google oder von Yahoo war einer der Anführer der Demonstrationsbewegung. Der ist ja nicht dahin gegangen, weil er was zu essen brauchte, sondern weil er ein anderes politisches System wollte. Und das ist im Iran auch so gewesen. Also die Träger, die Initiatoren dieser großen Proteste waren immer Leute, denen es eigentlich materiell nicht schlecht ging. Und denen ist das dann aus der Hand genommen worden, weil ja irgendwie dann die Massen sich eingemischt haben und die sind dann wieder von der Landbevölkerung ausgehebelt worden, weil die dann doch irgendwie auch noch existiert. Und wenn die dann in ganz großen Mengen existiert, wie in Syrien und wie in Ägypten, dann wird es natürlich schlecht. Wenn die im Iran, da ist die städtische Bevölkerung die Mehrheit heute, da können solche Bewegungen dann kontrolliert werden von bestimmten bürgerlichen Kreisen, aber in Städten, in denen die ländlichen Strukturen, also die unterentwickelten Staaten, die auch keine Finanzmittel haben, dort wird natürlich die Landseite, und da fallen dann die religiösen Muster und auch so Bewaffnungsmuster, Stammesstrukturen und so spielen dann wieder eine große Rolle, die werden dann virulent und die übernehmen dann die Bewegung. Aber wichtig ist, glaube ich, zu erkennen, dass es am Anfang nicht nur um Brot ging und nicht nur um Brot und Spiele, sondern es ging auch um die bürgerlichen Rechte, die durchaus eine Vorform in Europa hatten, also in der 48er Revolution, um die zivilen Rechte. Die gibt es, die sind ja in Ägypten nicht garantiert worden.
Aber Entschuldigung, 48 ist, glaube ich, nicht das gute Analogie. Wenn man eine machen wollte, dann müsste man sie in 68 sehen. Und zwar in einer Variante von 68, der 68er Bewegung. Viele von denen, die da demonstriert haben, in Tunis oder in Kairo, waren ja nicht damit ausgestattet, dass sie jetzt eine politische Neuordnung haben wollten, sondern sie wollten diese Möglichkeitsräume haben, diese Freiheitsräume, die sozialen Freiheitsräume aufbauen, in denen sie entscheiden konnten, wie sie leben wollten, die Lebensführung selbst frei zu gestalten. Und der Führer, oder der Google-Mensch in Kairo, der ist ja vorher gewesen in Belgrad bei dieser Gruppe, wo sich Leute zusammengesetzt haben, die selben Büro, ich habe den Namen gerade nicht verraten. Wo bei denen gelernt hat, wie sich darüber diskutieren, wie diese Möglichkeitsräume überhaupt aufgebaut werden können, gegen den Staat. Das heißt, das ist eine breite Diskussion, die jetzt endlich aber zu einer Art von Umbruch führt, die nicht so sehr auf dem politischen, parteilichen System, sondern ähnlich wie wir das 68 erlebt haben, in den Einstellungen. Das heißt, dass man wirklich anfängt, die Geschlechterverhältnisse neu zu verstehen und neu zu definieren. Die Frage der Entanglements wird nicht neu diskutiert. Die Frage, brauchen wir wirklich so viele Kinder, wie es bisher üblich war, um die soziale Absicherung durchzuführen, brauchen wir das noch? Also wenn Sie sich vorstellen, dass bis sicherlich in die 60er, 70er Jahre hinein der Kinderboom ja immer nur deshalb gegeben war, weil die Familien damit die soziale Absicherung garantiert sehen. Und wenn jetzt die Familien darauf verzichten zu sagen, wir wollen mehr als drei oder sogar zwei Kinder haben, dann verzichten sie auf ihre Absicherungszukunft und stellen diese Absicherungserwartung jemandem anderen. Und das ist natürlich dann die Gesellschaft. Wie soll diese Absicherung übernehmen, die bisher die Familien übernommen haben? Und das ist genau das, was dann in der frühen Phase der Ägypten heute diskutiert wurde, diese Möglichkeitsräume zu eröffnen, die natürlich nicht unmittelbar mit Brot und mit Ähnlichem verbunden war, aber letztendlich schon sozusagen mit dem Konsum der Freiheit verbunden war, mit dem Gebrauch der Freiheit, mit dem für das eigene Leben, für die eigenen Möglichkeiten, die da haben.
Ja, ich möchte dann die Runde noch gleich etwas ausweiten. Also ich möchte das gleich, was Reinhard Schulze angesprochen hat, vielleicht noch mal konkretisieren, aber vielleicht zunächst einmal eure Reaktionen oder Ideen. Heidi.
Vielleicht einfach ein Kommentar für die Diskussion. Ich denke mir, es gibt ja in jeder geschichtlichen Zeit eben ein System, ein Modell. Heute ist das das Nationalstaatenmodell, aber es bestehen auch immer Auflösungstendenzen. Und wir sind ja eigentlich in einer ständigen Transition. Also man kann nie so ganz klar und so ganz sicher davon ausgehen, dass eben Nationalstaatensystem Bestand hat und weiter bestehen wird. Was für mich ein wichtiges Kriterium ist, an dem man beobachten kann, ob und wie sich die Nationalstaaten weiterentwickeln oder in etwas anderes entwickeln, ist doch das Netz der internationalen Organisationen. Und ich denke mir, solange Länder, die eigentlich sehr fragil sind in ihrem politischen Innern, in denen sogar der die Staatsmacht in Frage gestellt wird, solange diese Staaten nicht aus den internationalen Organisationen austreten und damit das System eigentlich in Frage stellen, ist das System noch garantiert. Wir sehen aber Tendenzen von möglichen Austritten. Also ich denke zum Beispiel, das ist ein kleines Beispiel, ich denke zum Beispiel, Russland erwiegt allen Ernstes, aus dem Europarat auszutreten. Für eine Organisation, die für Menschenrechte, die für demokratische Institutionen steht, ist der Austritt Russlands, wäre der Austritt Russlands ein gravierender Faktor, denn mit der Türkei ist Russland wahrscheinlich das Land, wo man eben in diesem Bereich am meisten arbeiten soll. Es gibt andere Staaten, die sehr verschieden sind, die aber trotzdem weiterhin verschieden sind, die sehr schwierige Menschenrechtsverhältnisse haben und die vielleicht interessiert daran wären, aus dem Menschenrechtsrat auszutreten. Aber auch Iran, das sich immer wieder Vorwürfe machen lassen muss, das regelmäßig einen Bericht über sich schreiben lassen muss, den man natürlich heftig anficht auf der diplomatischen Ebene, bleibt dabei. Also ich denke mir, das ist eine Garantie, dass ein gewisses System erhalten bleiben wird. Aber eben wie lange und was könnte zum Beispiel ein auslösender Faktor werden, dass dann ein massenweises Austreten aus solchen Organisationen kommen könnte. Das wäre dann das Ende der Nachkriegs.
Und wie wäre es dann in der Schweiz? Da gibt es ja auch Stimmen, die fremde Richter nicht akzeptieren und damit auch internationale Menschenrechtskonventionen eigentlich für überflüssig halten.
Ich denke, wir haben eine Partei und in dieser Partei eine Person, die die internationalen Verträge in Frage gestellt hat. Aber die Schweiz besteht ja nur dank den internationalen Verträgen. Und ich denke an den Wiener Kongress, der uns die Neutralität garantiert. Und alle diese internationalen Verträge, wir wären schlecht beraten, wenn wir da austreten würden. Eine persönliche Meinung, Entschuldigung.
Ja, Rudi? Nur mal, wenn er die Schweiz angesprochen hat, ich finde das ein interessantes Thema, die Definition einer Nation State. Und das ist für mich typisch die Schweiz eigentlich nicht. Die Schweiz ist ein Experiment. Weil wenn man die alte Definition nimmt, ein Nation State, das ist ja eine Währung, eine Sprache, eine Religion, die ganz klassische Variante. Und sicher nicht, was wir betreiben und vor allem ein klassischer Nation State ist ja nicht eine Bottom-up-Society, sondern eher eine Top-down. Und darum finde ich es interessant, das Experiment Schweiz sozusagen, im Vergleich, was passiert mit der Europäischen Union und dann auf einer ganz anderen Ebene nach, was wir jetzt diskutieren in diesem Gebiet.
Also Stichwort Willensnation, genau. Und Reinhard Schulz hat das ganz klar gezeigt, dass der Wille in ganz großen Teilen der Welt ganz anderswo liegt. Jetzt, wir haben es schon angesprochen, der Wille nach mehr Recht oder nach mehr Partizipation oder auch die Möglichkeit, einen Hamburger zu kaufen, dieser Wille führt dazu, wenn ich das richtig verstanden habe, dass hier und da so neue Sinnprovinzen entstehen, die dann aber auch zu einer Auflösung der nicht funktionierenden Staaten führen können.